NDR Info. Redezeit.
Herzlich willkommen wieder mal zu einer Ausgabe von Redezeitvisite. Mein Name ist Ulrike Heckmann. Über Hörprobleme wollen wir heute Abend reden, darüber, wie sie entstehen, wie man sie erkennt und natürlich auch vor allem, was man denn dagegen tun kann, beziehungsweise wie es sich damit leben lässt. Wenn Sie Fragen haben, dann reden Sie gerne mit. Rufen Sie uns an unter 08000 441777 oder schicken Sie uns Ihre Frage per Mail an ndr.de/redezeit. Hast du etwas auf den Ohren, Gehörschwächen erkennen und behandeln? Darum geht's also. Und wir haben zunächst einmal gefragt, schlecht hören, kennen Sie das eigentlich von sich selbst?
Das ist berufsbedingt bei mir, weil ich Zahnarzt war und diese hohe Frequenz, da gab es so eine Innenohrschwierigkeit und da habe ich dann gemerkt, dass ich beim Fernsehen nicht mehr alles verstand. Das war der Grund, mal hinzugehen zum HNO-Arzt, um mal Check zu machen.
Ist ja auch eine Altersfrage. Ich meine, so gut sind meine Ohren auch nicht mehr. Ich habe aus ganz anderen Gründen mein Gehör mal testen lassen und war sehr überrascht, was bei dem Test rausgekommen ist. Also, dass es subjektiv ist, ganz was anderes als das, was objektiv aufgezeichnet wird.
Dass einem die Leute, wenn man mit ihnen spricht, auch auf die eigenen Lippen angewiesen sind. Das fällt mir dann auch auf bei Leuten, die nicht so gut hören können. Dann kann man daraus manchmal schon ablesen, also wenn da kein Gesichtskontakt ist, dass die Schwierigkeiten haben, einen zu verstehen.
Wer will schon gerne ein Hörgerät haben? Es ist ja wie bei anderen Sachen auch. Man schiebt ja alles gerne raus.
Wenn man jemand in den Ohren schreit, dann tut das in den Ohren weh.
Mit Walkmans fing es an. Und jetzt diese ganzen MP3-Player, da machen sich die jungen Leute die Ohren kaputt.
Beim Sport, jetzt speziell bei mir, haben einige Damen ein Hörgerät, was sie aber zum Sport abnehmen. Die sagen, das ist dann derart laut, dass sie gar nichts hören. Ist natürlich dann ein bisschen schlecht, mit denen zu kommunizieren, ne?
Tja, diese kleine Umfrage zeigt, viele haben Erfahrung, entweder selbst damit schwerer zu hören irgendwann oder sie kennen Menschen, die schlecht hören und merken, irgendwie ist das manchmal gar nicht so leicht, mit denen zu kommunizieren. Zwei Fachleute stehen heute Abend Rede und Antwort hier. Aus dem Funkhaus Hannover zugeschaltet ist Professorin Anke Lisinski-Schiedert. Sie ist ärztliche Leiterin des Hörzentrums Hannover an der HNO-Klinik der Medizinischen Hochschule. Und bei mir im Funkhaus in Hamburg sitzt Jürgen Matthies. Er ist Hörgeräteakustiker und auch Augenoptikermeister, was jetzt hier in dem Fall keine Rolle spielt. Und er ist aus Nienburg zu uns gekommen und ist auch gleichzeitig Vizepräsident der Bundesinnung für Hörgeräteakustiker. Also einmal die medizinische, einmal eher die etwas technische Seite ist vertreten für Antworten auf die Fragen, die uns erreichen werden. Herzlich willkommen an Sie beide. Die Umfrage hat es gezeigt. Es ist ein Thema, das viele kennen. Wie viele Menschen haben eigentlich eine Hörschwäche? Ich frage vielleicht mal zunächst Sie, Frau Lisinski-Schiedert.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Wir können davon ausgehen, dass bei ca. 80 Millionen Einwohnern in Deutschland bis zu 16 Millionen betroffen sind. Also man kann durchaus von einer Volkskrankheit sprechen. Und in der Umfrage, das war ja sehr schön, diesen kleinen Jungen zu hören und die Dame, es betrifft im Prinzip alle Altersgruppen, sowohl das Neugeborene als auch der Senior und der Erwerbstätige, der aus seiner Erwerbstätigkeit oder aus anderen Gründen eine Schwierigkeit entwickelt. Also alle sind betroffen in einer großen Zahl.
Nun, Herr Matthies, wie viele Menschen haben denn wirklich dann auch technische Unterstützung in Form eines Hörgeräts? Gibt es da auch Zahlen, wie viele sich wirklich helfen lassen?
Ja, ich darf mich auch bedanken für die Einladung und freue mich, dass ich heute Abend hier sein kann. Etwa 3,5 Millionen sind momentan ungefähr versorgt. Unsere Zahlen mit den 16 Millionen, die Sie eben sagten, Frau Lisinski-Schiedert, die habe ich nur 6 Millionen, weil wir streiten uns da immer, weil das alles so alte Zahlen sind. Und unsere neuesten Zahlen sind etwa, dass noch 6 Millionen schwerhörig sind, von denen eben 3,5 Millionen versorgt sind in den letzten Jahren. Aber das ist eigentlich egal. Es gibt genügend Schwerhörige, die wir versorgen müssen unter den verschiedensten Gründen. Mhm. Schwerhörigkeit ist eben ein Problem, was, ich sage mal, heute noch, ich sage nicht gerne, versorgt werden will. Es gibt viele, die das nicht wollen.
Da kommen wir auch gleich drauf, warum das so ist und wie man auch vielleicht als Freund oder Außenstehender da helfen kann. Reden wir erstmal drüber. Schwerhörig, Sie merken gerade schon, die Fachleute sind sich gar nicht einig, wie viele Menschen es wirklich betrifft. Wie misst man denn oder wie erkennt man wirklich, ob jemand schwerhörig ist? Wie macht man das? Wir hatten eben die Frau, die was von einem Test erzählt hat und sagt so, subjektiv erlebe ich das anders, als der Test es gezeigt hat. Frage geht an Sie beide. Vielleicht fangen Sie an, Frau Lensinski-Schieder.
Ja, es gibt seit Jahrzehnten sehr zuverlässige Testverfahren. Zunächst Testverfahren, bei denen der Patient mitarbeiten muss oder der potenziell Betroffene. Es gibt mittlerweile aber auch Testmöglichkeiten, dass ein Neugeborenes, was nicht mitarbeiten kann, gemessen wird und hiermit also sozusagen objektiv, ganz unabhängig vom zu messenden Patienten, die Hörschwelle und auch teilweise die Ursache schon erkannt werden kann.
Machen wir es praktisch. Wie funktioniert das denn? Also wie muss ich mir das als Laie vorstellen? Beim Subjektiven, da werde ich gefragt, ich höre Töne, können Sie die noch wahrnehmen, ja oder nein, drücke eine Taste vielleicht?
Ganz genau. Man setzt einen Kopfhörer auf und wird aufgefordert, bei dem leisesten Ton, bei tiefen und bei hohen mittelfrequenten Tönen einen Knopf zu drücken. Und umgekehrt, wenn man es objektiv machen will, bei Kleinstkindern, dann kann man ganz bestimmte Schallsignale aus dem Ohr, die beim Hörvorgang entstehen, aufnehmen. Oder man kann auch den Hörnerven messen, indem man den Hörnerven akustisch durch ein Geräusch reizt und dann die Potenziale abnimmt. Misst wie ein EEG oder ein EKG vom Herzen.
Mhm. Solche Untersuchungen, wie uns jetzt Frau Professorin Lesinski-Schieder hat als Ärztin erzählt hat, können Sie die auch machen als Hörgeräteakustiker, Herr Matthies?
Also wenn wir von den Neugeborenen und den Kindern sprechen, also den Kleinkindern sprechen, dann ist das Sache des Arztes. Hier ist ja Screening, ich sage mal, im Neugeborenen-Zeitalter, das muss gemacht werden und das kann auch nicht beim Hörgeräteakustiker gemacht werden. Die Versorgung daher und das Messen natürlich. Aber bei uns geht es darum, dass die Menschen möglichst früh einen Status, einen Hörstatus herstellen, also Erwachsene, Kinder natürlich auch.
Hörstatus herstellen meint, dass sie
Hörstatus,
wissen,
dass sie wissen,
wo bin ich dran.
Wo haben sie irgendwelche Probleme. Mhm. Und ich sage mal, im Normalfall geht das dann so los. Dieser Leidensdruck des Nicht-Versorgen-Wollen bei den Schwerhörigen ist einfach bei uns noch 8 Jahre. Das geht damit los, dass der Fernseher zu laut gestellt wird und der Ehepartner sagt, mach doch nicht so einen Krach oder nuschel doch nicht so, dieses übliche. Oder jemand spricht dann plötzlich oder spricht sehr laut.
Jetzt reden wir schon über die Symptome. Ich fange noch mal einen Schritt vorher an. Ich möchte natürlich schon gerne wissen, Alter haben wir jetzt gehört, das kann eine Rolle spielen. Dann hatten wir den Zahnarzt in der Umfrage, der sagt, diese hohen Geräusche haben bei mir im Innenohr was geschädigt. Frau Lesinski-Schieder, wie entsteht Schwerhörigkeit? Da gibt es ja offenbar auch verschiedene Arten.
Ja, wir haben grundsätzlich 3 anatomische Zielorgane, die geschädigt werden können. Das Mittelohr mit dem Trommelfell und den Gehörköcheln. Das ist eher eine mechanische Schädigung. Das Trommelfell kann sich entzünden, die Gehörköcheln können entzündet sein. Sie können durch ganz bestimmte Krankheitsprozesse auseinandergehen, durch Kopfbrüche auseinanderbrechen im wahrsten Sinne des Wortes.
Kopfbrüche, meinen Sie was?
Das heißt, wenn man auf den Schädel fällt und eine Fraktur hat, einen Kopfbruch, der Knochen bricht, diese Gehörknöchelchen sind auch aus Knochen, dann können diese kleinsten Knochen des Menschen, die Gehörknöchelchen, auseinanderfallen sozusagen, auseinanderbrechen. Und wenn dann die Übertragung nicht mehr vorhanden ist, dann ist man schwerhörig. Man kann dadurch nicht ertauben, aber man ist dann entsprechend gering bis mittelgradig schwierig. Mhm. Die häufigste Ursache ist allerdings die Hörschnecke. Das ist der Übergang zwischen dem Mittelohr zum Hörnerven und dort wird die elektrische Energie produziert, umgewandelt, die Schalldruckwellen in elektrische Energie, die der Hörnerv dann weitergibt an das Hörgehirn. In dieser Hörschnecke befinden sich zigtausende kleinster sogenannte Haarzellen. Die werden durch diese Druckwelle, die durch das Mittelohr übertragen wird, in Schwingungen ausgelenkt. Und durch diesen Auslenkungsprozess kommt es dann zu einer Reizung am Hörnerven und dann rast der elektrische Impuls dadurch zum Hörgehirn und da hört man dann. Und diese 3 Stellen, das Mittelohr, die kleinsten, winzigsten, sehr sensiblen Zellen im Innenohr, wie auch der Hörnerv, extrem selten, aber dennoch können geschädigt werden durch unterschiedliche Ursachen.
Wir hatten eben das Kind, das sagt, wenn man laut ins Ohr ruft oder schreit, dann tut's weh. Das war das mit dem Druck, der dann plötzlich weitergegeben wird und der dann sozusagen die Schwingung zu stark macht, so dass es weh tut im Ohr.
Genau.
Tut's nur weh oder hinterlässt es auch gleich Schäden?
Also dieses Wehtun ist eher dieses laute Geräusch, was man dann als Schmerz empfindet. Weil im Mittelohr, klar, wenn man eine Entzündung hat, hat man einen Schmerz, einen entzündlichen Schmerz. Aber das entsteht natürlich nicht durch Lärm. Dieses Empfinden, dass der laute Ton schmerzhaft ist, ist begründet in der Lautstärke. Wenn so ein Silvesterknaller an einem hochgeht, das kann man sicherlich vergleichen mit diesem schreienden Geräusch des spielenden Kindes. Und das kann dann zu einer erheblichen Schädigung der Haarzellen führen. Das ist ein chemischer Vorgang sozusagen, der dann diese Zellen schädigt. Und wenn man das nicht rechtzeitig erkennt, kann das dann auch zu einer chronischen Schädigung führen. Man unterscheidet zwischen plötzlichen, akuten Schädigung und dauerhaften, langsam fortschreitenden, chronischen Schädigung in allen drei Organen.
Ich sage Ihnen nochmal die Telefonnummer, unter der Sie uns erreichen können. Das ist die 08000 441777. Und diese Nummer hat auch jemand gewählt, dessen Namen ich jetzt lesen kann. Helmut Lachs aus Süderbrarup. Schönen guten Abend, Herr Lachs.
Ja, schönen guten Abend. Hallo.
Ihre Frage an uns.
Ja, und zwar eine Freundin von mir in Kappeln, die hat ein Problem. Vor ungefähr 3 Wochen ist ein Hörsturz passiert, was wir noch nicht vorher kannten. Und es ist auch so intensiv, dass sie also überhaupt keine Wahrnehmung hatte. Sie hörte nichts mehr und hat natürlich jetzt auch Angst, dass da irgendetwas passieren kann, wo sie schwerhörig wird. Dann war sie beim Hals-, Nasen- und Ohrenarzt und der hat ihr dann Cortison-Tabletten aufgeschrieben und das hat sie 1 Woche lang genommen. Dann sollte diese jetzt abgesetzt werden, aber das ist dann gleich wieder angefangen, dass sie ja nicht gut verstehen könnte. Das hat so einen verschwommenen,
also sie hört nicht richtig, also so diffus und wieso durch...
Ja. Und dann irgendwann hat sie wieder gleich eine Tablette genommen, dann war es wieder besser. Und im Moment ist das so ein Wechselbad der Gefühle. Mal geht es einen Tag gut und am anderen Tag wieder weniger. Mhm. Und da taucht dann auch die Frage auf, sie singt da dort hier oben in einem Chor. Meine Frage ist auch, die kann das negativ beeinflussen, wenn sie da laut singen muss? Ich habe eine sehr gute Stimme, aber es ist leider so ein bisschen unklar, weil wir keine klare Auskunft kriegen vom Hals, Nasen und Ohrenarzt. Wieso kann sowas entstehen, ist die Frage. Und was kann man da wirklich effektiv gegen machen?
Herr Lachs, ich danke Ihnen für die Frage. Ich gebe sie natürlich gleich weiter an Frau Lesinski-Schiedert. Wie entsteht ein Hörsturz? Kann Singen einen Hörsturz auslösen?
In aller Regel sind Chöre, auch wenn sie in voller sozusagen Montur auftreten, nicht so laut, dass dadurch eine Lärmschwierigkeit entsteht. Also so ein wie so ein Silvesterknaller. Auch das, wie Sie das beschreiben, spricht eher dafür, dass man tatsächlich die Ursache suchen muss. Das ist ganz wichtig. Schilddrüsenerkrankung, Nierenerkrankung, häufig auch Bluthochdruck oder Blutniederdruck, also Hypotonus, kann durchaus auch zu einer Minderdurchblutung an diesen Haarzellen führen, die sehr sensibel auf diese Minderdurchblutung, welcher Ursache auch immer, reagieren. Und eine Cortisontherapie ist tatsächlich zurzeit sozusagen die Top-Wahl der therapeutischen Möglichkeiten, weil es also gegen eine Entzündung, gegen eine Schwellung, gegen eine akute Verletzung und für eine gute Ernährung der Zellen sorgt. Und wenn dann diese therapeutische Wirkung nachlässt und die Ursache nicht behoben, weil noch nicht gefunden, weil noch nicht diagnostiziert ist, dann kommt es natürlich wieder zu der Verletzung der Zellen und zum schlechten Hören. Also der dringende Rat an diese Patientin wäre, sich bei dem Hausarzt gemeinsam mit dem Hals-Nasen-Ohrenarzt vorzustellen und potenzielle Ursachen, die in ihrem Körper liegen, die vielfältig sein können, abzuklären.
Herr Lachs, bitte geben Sie das weiter in Ihre Bekannte und danke nochmal an Sie für die Frage. Stichwort Hörsturz, Frau Lesinski-Schiedert, kann daraus eine Schwerhörigkeit werden oder geht sowas immer wieder zurück?
Leider geht sowas nicht immer wieder zurück. Man muss zügig reagieren. Man muss jetzt nicht nachts losrennen, sondern da bedeutet auch jeder Stress, das heißt also jede übermäßige Anstrengung, psychisch oder körperlich, ist in so einem Fall nicht günstig. Das heißt, mit gezielter Ruhe den Hals-Nasen-Ohrenarzt am nächsten Tag aufsuchen, tatsächlich feststellen in Form von einfachen, nicht schmerzhaften Hörtests und dem ins Ohr schauen, ist es tatsächlich ein gesundes Mittelohr und ein krankhaftes Innenohr, welches diese akute Hörminderung, sprich den Hörsturz, hervorruft. Dann symptomatisch, also gezielt die Haarzellen schützend therapieren und gleichzeitig die Ursache suchen. Das ist sozusagen das, was man tun muss. Und wenn man keine Ursache findet, eventuell die Therapie auch nicht greift, dann kann es durchaus sein, dass diese akute Hörminderung verbleibt und eventuell über die Zeit auch zu einer chronischen, dauerhaft zunehmenden Hörminderung führt.
Bevor wir gleich auch Herrn Mattis wieder stärker einbinden, wenn es um die technischen Hilfen geht, bleiben wir noch mal ein paar Momente bei den medizinischen Aspekten. Wir haben auch Mails bekommen, unter anderem hat uns Marco Krüger aus Dransfeld geschrieben. Er hat, schreibt er, seit 3 Wochen einen Tinnitus und hat ebenfalls Cortison-Tabletten bekommen, die, wie er sagt, mittelmäßig angeschlagen haben. Der Tinnitus betrifft sein rechtes Ohr nur. Und er wollte dann wieder Sport treiben, joggen am Wochenende, musste das abbrechen, weil er sagt, sein Ohr sei wieder angeschwollen, der Tinnitus lauter. Und er hatte solche Symptome schon mal vor 5 Jahren. Er fühlt sich nicht gestresst, sagt, er ist eigentlich ein sehr sportlicher Typ und fragt, was kann er tun? Wäre an ihn der Rat der gleiche wie gerade an den Hörer, der uns angerufen hat?
Exakt. Häufig sind Ohrgeräusche auch eine Erkrankung des Innenohres. Im Prinzip die gleiche Ursache mit einer unterschiedlichen Ausprägung. Das heißt, der eine ist schwierig, der andere hat ein zusätzlich störendes Geräusch. Interessant ist, dass wir in unserer täglichen Kontakt zu den Patienten immer wieder erfahren, ja, ich habe keinen psychischen Stress. Stress ist letztlich egal für die Zellen, wenn die Gefäße dicht machen, weil mein Kreislauf in die Knie geht, weil ich viel Sport getrieben habe, aber wenig getrunken, mich ungünstig ernährt habe oder weil ich mich gerade über wen auch immer oder was auch immer stark ärgere oder mir Sorgen mache, dann gehen auch die Gefäße zu. Resultat ist Hörminderung. Ohrgeräusch, akut auftretend. Und wenn ich feststelle, dass ich das zum Beispiel, wie dieser Herr geschrieben hat, beim Sport, ich verbrauche Energie, dann spart der Körper an anderer Stelle, in diesem Fall bei diesem Patienten am Ohr. Und da muss man dann entsprechend reagieren und sich gut ernähren, gut Flüssigkeit zu sich nehmen und eventuell beim Sportmediziner sich vorstellen und schauen, warum in dieser Phase des Lebens der Sport nicht mehr so gut kompensiert wird vom Körper und da entsprechend regulierend eingreift.
Wir haben noch einen anderen Hörer, der uns auch geschrieben hat. Bei ihm geht es auch um Tinnitus. So hat er das zumindest selbst diagnostiziert. Er sagt, er hat seit mehr als einem Jahr Geräusche, nur im linken Ohr, immer so ein Rasseln und Prasseln. Und das ist auch in Ruhephasen da. Und er sagt, die einzige Linderung ist seltsamerweise körperliche, dauerhafte, starke Anstrengung. Wenn er sich sportlich bewegt, auf dem Fahrrad zum Beispiel, da würde der Tinnitus zurückgehen. Gibt es dafür eine Erklärung?
Das Einzige, was ich mir erklären kann, ist, dass die Wahrnehmung für dieses Geräusch verschoben wird. Ich benutze immer ganz gerne Beispiele. Ich sitze in einem Büro schon seit Jahren und der Computer rauscht, aber nur in der Phase, wo ich mich stark konzentriere, wo ich eventuell auch ein bisschen nervös bin, da stört mich das Rauschen. Bin ich abgelenkt durchs Radio oder durch die Gespräche mit meinen Kollegen oder durch eine konzentrierte...
Gespräche geht gar nicht, da stört der Tinnitus.
Das kann sein, weil er dann sich auf das Gespräch konzentriert und dann ein zusätzliches Geräusch stört und dass, wenn das dann im eigenen Körper ist, dann kann man auch nicht die Tür schließen und das Geräusch aussperren im wahrsten Sinne des Wortes. Das heißt, da muss man eventuell dann auch kompensierend arbeiten mit zusätzlichen angenehmen Geräuschen. Da muss er sich gut beraten lassen von einem Hals-Nasen-Ohren-Arzt mit einer sogenannten Retraining-Therapie.
Was mir in dem Zusammenhang... Was ist eine Retraining-Therapie?
Eine Retraining-Therapie ist im Prinzip das Erlernen der Wahrnehmungsverschiebung für Geräusche. Voraussetzung dafür ist, dass man dieses Retraining beginnt, dass man vorher feststellt, dass das Geräusch keine schlimme Ursache hat. Das ist das Wichtigste.
Genau, und da sind wir jetzt bei dem Punkt, bleiben. Ich komme nochmal zu diesem Hörer zurück, der uns geschrieben hat und er sagt nämlich, er hat sich endlich mal aufgemacht und einen Arzt aufgesucht, einen HNO-Arzt, er hat in 3 Wochen einen Schädel-MRT-Termin und er sagt, ich habe Angst vor der Diagnose. Können Sie ihm
ganz,
die Angst nehmen?
Nein, die kann ich Ihnen nicht nehmen, aber es ist ganz wichtig, das Stichwort bin ich sehr dankbar für, bei einseitigen Ohrgeräuschen einseitiger Schwerhörigkeit immer ein MRT machen, weil dadurch neben der Nervenuntersuchung durch den Hals-Nasen-Ohren-Arzt ist im Prinzip die Möglichkeit, eine Nervenerkrankung auszuschließen, die ganz selten nur auftritt. Aber wenn sie auftritt, kann man sie, wenn sie frühzeitig erkannt wird, auch gut behandeln, ohne dass das Gehör, der Hörnerv, der Gesichtsnerv, der in dem gleichen Zusammenhang anatomisch vorhanden ist und der Gleichgewichtsnerv verletzt wird. Das heißt, es ist eine wichtige Untersuchung im Rahmen einer einseitigen Hörstörung.
So, jetzt gehen wir mal wieder zu den Anrufern zurück. Die Telefonnummer 08000 441777 hat auch Fred Paul aus Hamburg gewählt. Schönen guten Abend, Herr Paul. Ihre Frage an uns.
Ja, schönen guten Abend. Hier ist Herr Paul und in die Runde alles Gute. Es ist ein interessantes Thema. Ich habe meine Schwester und die war mit einem Türken zusammen. Das war in den 64er Jahren. Und die hat ein Baby bekommen, ein Mädchen. Und das ist dann mit 9 Monaten mit in die Türkei gefahren worden. Das heißt, die Großmutter dort, die wollte das Kind mal sehen. Und dann ist sie gegen Pocken geimpft worden. Und da vermuten wir, dass sie durch die Pockenimpfung das Gehör verloren hat.
Kann das sein? Frau Lisinski-Schiedert, frage ich gleich mal nach. Gibt es sowas?
Schutzimpfungen sind ja meistens zum Teil, nicht alle, sind Stoffe, die sozusagen abgestorbene Viren benutzen, um eine Körperabwehr aufzubauen. Sowas gibt es, dass man durch Infektionen sein Gehör verliert. Letztlich beweisen kann man das im Nachhinein nicht mehr.
Es kann wie häufig ist denn sowas? Also alle Impfkritiker werden natürlich jetzt sagen, ja, seht ihr? Wir sagen es ja immer.
Nein, auf keinen Fall. Also durch Schutzimpfung extrem selten. Ich persönlich kenne keinen Fall, wo man das wirklich sinnvoll nachvollziehen kann. Ich vermute eher, dass eventuell diese Schwierigkeit schon vorher bestanden hat und in den 60er Jahren, Herr Matthies sprach es an, das Neugeborenen-Screening noch weit weg war, also eine Diagnostik bei Neugeborenen überhaupt nicht sinnvoll möglich war. Und ich vermute eher, dass es ein zufälliger Zusammenhang ist. Das haben wir immer wieder, dass die Patienten erzählen, ich habe diese Impfung, ich habe diese Infektion erlitten und dann bin ich ertaubt. Es gibt eine typische Infektion, Mumps-Erkrankung. Die gehen typischerweise mit einer solchen Innenohrerkrankung auch einher. Sonst kennt man das eher selten. Und wir finden häufig bei diesen Patienten dann nicht die Ursache dort, sondern finden tatsächlich eine greifbare andere Ursache, die die Impfung dann sozusagen exkulpiert. Also ich würde auf keinen Fall von Schutzimpfungen abraten, weil die Wahrscheinlichkeit, dass dort etwas passiert, ist extrem gering. Und auch in diesem Fall könnte ich mir vorstellen, dass es andere Ursachen gibt und es nur ein zufälliger Zusammenhang besteht.
Okay, vielen Dank an den Hörer aus Hamburg. Wir haben jetzt einen Anruf aus Rellingen von Reinhard Eckers. Schönen guten Abend, Herr Eckers. Ihre Frage.
Guten Abend. Ich habe keine Frage. So ein bisschen ist das Thema von meinem Anliegen weggegangen. Ich bin seit 30 Jahren oder noch länger hörgeschädigt. Wie das entstanden ist, kann ich nicht sagen. Das hat sich irgendwann eingeschlichen und herausgestellt, dass es ein Tinnitus ist. Und dann war ich auf dem linken Ohr schwerhörig und inzwischen auch auf dem rechten etwas. Ich trage ein Hörgerät mit großen Versprechungen entgegengenommen. Aber ich muss sagen, nach 25 Jahren, ich trage das dritte Hörgerät jetzt, nach 20, 25 Jahren Erfahrung, es bringt nichts. Wenn ich in einer Gruppe sitze, die größer ist als 5, 6 Leute, dann verstehe ich nur die Hälfte.
Herr Eckers, lassen Sie uns genau darüber reden, denn jetzt so Ihre ganze Erfahrung über 30 Jahre können wir hier natürlich in der Sendung nicht abbilden, aber Sie bringen das.
Ich habe im Seminar unterrichtet und da hatte ich keine Probleme. Ja. Habe ich immer alles gehört. Ne?
Ja, das war dann zielgerichtet, also konnten Sie kommunizieren, aber Sie sagen mit dem Hörgerät, Sie kommen nicht richtig klar. Herr Matthies ist der Fachmann für technische Hörhilfen. Herr Matthies, wenn ein Patient wie Herr Eckers jetzt zu Ihnen kommt und sagt, ich brauche ein Hörgerät, da werden die Antworten heute ja vielleicht vielfältiger ausfallen, als Sie das vor 30 Jahren, haben Sie gesagt, Herr Eckers, ne? Seit 30 Jahren tragen Sie das ungefähr oder 25 Jahre das Hörgerät.
Ja,
hat man heute, wie viele Möglichkeiten hat man heute, Patienten Hilfe anzugeben?
Also Herr Eckers, Sie haben gesagt, Sie tragen ein Gerät. Ist das richtig oder tragen Sie zwei Geräte?
Ein.
Ja, da muss man eben feststellen, wenn das zweite Ohr eben nicht schwerhörig ist, dann muss das andere Ohr wieder lernen zu hören. Tragen Sie diese Geräte ständig oder nehmen Sie sie ab und zu raus?
Ich trage das Ohr, das Hörgerät fast gar nicht mehr, weil ich da keinen Erfolg mit habe. Ne?
Ja, da ist jetzt Ihr Hörgerätakustiker natürlich gefragt und in der Regel wird er so lange probieren und so lange versuchen, ihr Hören wiederherzustellen bzw. so zu unterstützen. Es kommt jetzt natürlich darauf an, hat dieses Ohr, was schwerhörig ist, noch ein Resthören von 20 oder 30%? Oder ist das noch optimal zu sagen, da braucht man optimal zu versorgen, da braucht man natürlich jetzt die Hörkurven, um zu sagen, was da zu verändern ist. Mit den heutigen technischen Möglichkeiten müsste es normalerweise zu verbessern sein. Wenn Sie natürlich nur einen Hörrest haben noch auf diesem Ohr, dann ist das schwierig. Sie können nicht mehr versorgen, als noch vom Hören im Innenohr möglich ist. Das kann man jetzt so spontan nicht sagen, aber auf jeden Fall muss man das versuchen. Und eins, Sie müssen das Hörgerät dann tragen, weil Ihr Hörzentrum, Ihr Gehirnhörzentrum muss mit diesem Hören miteinander, mit dem vielleicht doch ganz richtig hörenden Ohr und dem versorgten Ohr wieder lernen. Und das ist ein Prozess, der geht nicht von heute auf morgen.
Herr Mattis, ich bleib mal bei dem Beispiel, Herr Eckers. Ich bin Ihnen dankbar für die Frage, die Sie uns da gestellt haben oder Ihre Erfahrung, die Sie uns geschildert haben. Man muss das lernen, Herr Mattis. Da gibt es ja wirklich auch Unterstützung bei den Hörgeräteakustikern, dass man da sozusagen Stunden auch bekommen kann, hinterher, wenn man ein Hörgerät verschrieben bekommen hat, wie man lernt, damit richtig zu hören. Bin ich da richtig informiert?
Richtig, das ist ein sogenanntes Hörtraining, um wieder mit dem Hörstatus, den er dann erzeugen kann, mit dem Hörgerät verbessern kann, wieder sich daran zu gewöhnen.
Was macht man denn in so einem Hörtraining? Geben Sie mal ein Beispiel.
Man übt unter Geräuschen und unter verschiedensten Möglichkeiten wieder das Hören anzuregen. Ich möchte da ein Beispiel geben. Das Gehirn muss sich gewöhnen. Wenn jemand, ein Normalhörender, ich sage das immer so beispielhaft, in Berlin in ein Hotel geht und macht eine Berlin-Tour und ist direkt mit seinem Hotel neben der S-Bahn, da steht er die erste Nacht senkrecht im Bett, die zweite Nacht, hat er sich schon ein bisschen gewöhnt und die dritte Nacht schläft er wieder. Zu Hause ist alles leise, er muss sich also umstellen, sein Hören muss sich umstellen. Das ist diese Gewöhnungsphase, sich wieder mit dem lauteren Hören oder dem besseren Hören wieder abzufinden. Er muss sich daran gewöhnen, das Gehirn muss lernen, diese Dinge wieder wahrzunehmen. Dazu braucht man aber einen Hörgerätakustiker, der ihm entsprechend in Etappen dieses Hörgerät so anpasst, damit er anschließend zufrieden ist und damit gut hören kann und sich auch wieder an den neuen Krach gewöhnen kann.
Generell, kann man denn eigentlich mit einem Hörgerät die Hörfähigkeit eines Ohres nahezu vollständig wiederherstellen?
Das kommt eben ganz darauf an, was das Gehör für einen Verlust hat. Das heißt, wenn er sowieso nur bei sehr lauten Lautstärken zum Beispiel nur noch 30% versteht, das können Sie nicht wiederherstellen. Weil es geht ja nur bis zu einer bestimmten Lautstärke. Aber die heutigen Hörgeräte mit ihren technischen Möglichkeiten, mit der Geräuschunterdrückung, können auch Geräusche und Störungen rausfiltern. Diese Anpassung, du musst natürlich vom Hörgerätakustiker gewährleistet werden und wird es auch.
Ich darf verraten, das haben Sie mir gesagt, Sie selbst tragen seit 5 Jahren ein Hörgerät, haben selbst die Erfahrung gemacht. Nun sitzen Sie hier sogar mit einem Kopfhörer auf. Können Sie heute mit Ihrem Hörgerät genauso hören wie vorher, bevor Sie das getragen haben?
Ja, ich bin Gott sei Dank frühzeitig da rangegangen und habe meine Ohren versorgt. Ich hatte das vorhin angesprochene Thema eines Hörsturzes, bin dann natürlich sofort in ohrenärztliche Behandlung gegangen und ich konnte also mein Gehör wieder so herstellen, habe aber zum Schluss dann doch eine Hochtonschwierigkeit zurückbehalten.
Und nochmal, hören Sie jetzt genauso mit dem Hörgerät alles wie vorher oder ist das ein anderes Spektrum? Hört man die Höhen nicht mehr so? Oder?
Ich habe eben heute meine Höhen alle ausgeglichen durch das Hörgerät und sie lassen sich ausgleichen. Natürlich nicht bis 16.000 Hertz wie ein junger Mann, aber in meinem Alter bin ich zufrieden damit. Ich höre bis 8.000, 9.000 Hertz heute mit meinem Hörgerät. Das ist schon was Ordentliches, das wird Frau Lidensky Schiedert sicherlich bestätigen können.
8.000, 9.000 Hertz, gibt es einen Vergleich, was das ausmacht? Was ist das, so ein Ton, den man sich in der Höhe vorstellen kann?
Ein ganz hoher Ton.
Ein ganz hoher, okay.
Vielleicht kann ich das nochmal aus medizinischer Sicht und auch als Zuhörer beim Akustiker und beim Patienten ergänzen. Da sind wir uns sicherlich einig, Herr Mattis, dass Hörgeräte so ähnlich wie meine Brille, wenn ich jetzt ein bisschen auf den Tisch schaue, dann schaue ich am Brillenrand vorbei. Ich habe also nicht das komplette Gesichtsfeld mit meiner Brille abgedeckt und es gibt da sicherlich Defizite zu dem hochintelligenten Ohr, welches Automatismen hat, auch Störgeräusche gar nicht wahrzunehmen oder gar nicht weiterzugeben, sehr viel differenzierter. Sie sagten es, nicht alle Frequenzen können abgebildet oder verstärkt werden. Es ist tatsächlich ein Unterschied, der immer wieder beschrieben wird von schwierigen Menschen, die vorher normal gehört haben, in der Qualität. Dennoch ist ein Hörsystem, ein Hörgerät immer eine sehr potente Hilfe in der Schule, im Alltag, in der Freizeit, sich auch gerade im Störgeräusch besser zurechtzufinden. Und wofür ich sehr gerne werbe, ist, dass man frühzeitig damit beginnt, sich an dieses besondere vereinfachte Hören mit einem Hörsystem zu gewöhnen. Was uns immer wieder gespiegelt wird als Hals-Nasen-Ohrenarzt, dass die Patienten, wenn sie schon mit einem mittelgradigen Hörverlust erst zu einem Hörgeräteakustiker gehen oder zu uns Hals-Nasen-Ohrenärzten, dass sie berichten, Mensch, die Autos sind so laut. Wenn ich das vergleiche mit den Autos von vor 20 Jahren, die Autos sind viel leiser jetzt. Aber wenn ich lange Zeit die Autogeräusche nicht mehr so normal laut wahrgenommen habe, dann sind sie natürlich mit einem Hörgerät wieder lauter, aber auf keinen Fall lauter als früher. Und einige Menschen haben auch Angst, dass mit Hörgeräten eventuell Lärmschwierigkeiten entstehen können. Da kann man ganz klar sagen, die technischen Möglichkeiten der Akustiker sind so gut, dass das auf alle Fälle verhindert wird. Das heißt, man kann auch in laute Umgebungen gehen mit Hörgeräten, ohne sich zu schädigen. Man kann als Hals-Nasen-Ohrenarzt nur auffordern, frühzeitig sich an den besonderen Klang, den vereinfachenden Klang im Störgeräusch mit den Hörgeräten zu gewöhnen. Und dann gelingt das auch bei einer zunehmenden Hörstörung, gut mit Hörgeräten zurechtzukommen.
Hm, vielen Dank erstmal für den.
Bestätigen, wenn ich das sagen darf. Klar. Ich gehe heute im Musical oder ins Konzert und habe weniger Probleme als Normalhörende, die das dann viel zu laut ist.
Da geben Sie fast schon eine Antwort auf die Frage von Annegret Tölke, die uns aus Schneverding geschrieben hat. Sie fragt, muss ich, wenn ich ein Hörgerät tragen würde, sie trägt offenbar keins, so wie ich sie verstehe, auf guten Hörgenuss von Musik verzichten?
Nein, um Gottes Willen. Im Gegenteil, sie kann mit einem Hörgerät viel mehr Hörgenuss haben. Das Hörerlebnis wird wieder ein völlig anderes, wenn sie sich mit ihren Hörgeräten auseinandergesetzt hat und die ordentlich angepasst sind.
Ordentlich angepasst. Manchmal hört man ja auch Menschen, die ein Hörgerät tragen, man ist in deren Nähe und man hört so ein Fiepen, irgendwie so Rückkopplungsgeräusche. Sind die was, womit man leben muss oder ist da nur was falsch eingestellt?
Also das sind eigentlich Geräusche der Vergangenheit mit den Rückkopplungsgeräten oder Möglichkeiten heute, die ein Hörgerät als Feature hat, können wir davon eigentlich, ich hab lange kein Rückkopplungsgeräusch mehr gehört, weil die Hörgeräte heute so optimal anzupassen sind und mit einer guten Autoplastik versorgt, gibt es da keine Probleme. Ich habe meine offen versorgt, ich habe meine Geräte noch nie piepen hören, obwohl ich sie laut eingestellt habe.
Also muss ich auch Herrn Mattis unterstützen. Es ist tatsächlich, Hörgeräteakustiker ist ein echter Handwerksberuf, aber wie in jedem Handwerk gibt es auch Handwerker, die nicht so begabt sind. Und da kann man sich ja auch durchaus mal eine zweite Meinung einholen. Fiepende Hörgeräte müssen der Vergangenheit angehören. Wenn ich ein fiependes Hörgerät habe, muss ich vielleicht auch für mich selber in der Handhabung der Hörgeräte nochmal geschult werden. Das heißt, bei einem fiependen Hörgerät unbedingt zurückgehen zum Akustiker. Vielleicht hat sich an der Ohrmuschel ein wenig was verändert, sodass die Anpassung nochmal nachgeschliffen werden muss, wie bei einer Zahnprothese. Wenn die nicht richtig sitzt, dann macht die auch mal Lessen und so kann es beim Hörgerät auch sein. Das Handwerk ist 50%, Herr Mattis, schätze ich mal so, von der Qualität dessen, was die Firma an Hörgerät produziert. Also der Handwerker Akustiker ist ein ganz wichtiger und sehr qualifizierter Beruf, der dem Patienten helfen kann, sehr gut mit dem und komfortabel mit dem Hörgerät umzugehen.
Mhm. Vielen Dank, das wäre eigentlich jetzt meine Sache gewesen. Sie haben natürlich völlig recht. Und wie gesagt, das Fiepen gehört der Vergangenheit an, auch bei den technischen Möglichkeiten, die die Hörgeräte heute haben.
Und wenn jetzt jemand zum Beispiel sagt, wie der Hörer vorhin, ich habe in einer Gruppe Schwierigkeiten, mich zu orientieren, würden Sie sagen, Herr Mattis, man sollte vielleicht mal ein anderes Hörgerät testen, denn es gibt ja verschiedene. Die meisten tragen das Hörgerät hinterm Ohr, es gibt auch welche, die man im Ohr tragen kann. Was gibt es da für Möglichkeiten?
Die Technik ist im Ohrgerät und auch bei den Hinterohrgeräten heute fast identisch. Wenn ich mir solch ein Gerät anpassen lasse, dann habe ich die Möglichkeit, natürlich ein Im-Ohr-Gerät zu nehmen, weil ich das ganz gerne habe, dass man das nicht sieht. Aber Sie haben vorhin gesehen, bei meinen Hörgeräten, ich trage ein hinter dem Ohrgerät, Sie sehen es auch nicht. Nun bin ich noch im Vollbesitz meiner Haare.
Und Sie haben keine
langen
Haare, aber keine langen. Also ja. Von daher ist es
nur, dass man das nicht sieht. Aber die optischen die Möglichkeiten, das anzupassen, sind bei jedem Gerät gleich, wenn der Gehörgang das hergibt.
Hm. Gelegenheit, wieder eine Hörerfrage per Telefon einzuschalten. Ich sage nochmal die Nummer 08000441777 und Romana Jutzenka aus Lamstedt hat sie gewählt. Ihre Frage, schönen guten Abend.
Nein, ich habe eigentlich keine Frage, sondern ich wollte erzählen, was mein Mann und ich seit Oktober vorigen Jahres bei verschiedenen Hörgeräteakustikern erlebt haben.
Erzählen Sie es ganz kurz, Frau Jutzenka, weil sonst haben wir nicht mehr so viel Sendezeit und wir wollen natürlich möglichst viele Fragen noch haben. Aber bringen Sie es ganz schnell auf den Punkt.
Ja, also mein Mann und ich sind seit Oktober vorigen Jahres bei verschiedenen Hörgeräteakustikern gewesen. Wir haben die teuersten Geräte vorgeführt bekommen, obwohl die wussten, wir konnten sie nicht nehmen, bis wir in Bremerförde ein ganz tolles neues Hörgeräteakustikergeschäft gefunden haben, die uns Hörgeräte gegeben haben, wo wir nicht sehr viel zuzahlen mussten, die aber so toll sind, dass wir wieder in Konzerte, dass wir alles machen können, dass wir uns in Schützenvereinen bei großen Gruppen, dass wir alles wieder mithören können. Ich finde es so toll, dass es heute so tolle Hörgeräte gibt. Denn mein Mann wie viel Hertz hattest du in Tinnitus? 10.000 Hertz Tinnitus, der ist fast verrückt geworden, konnte kaum noch was hören.
Aber das ist ja eine tolle Werbung, Frau Jutzenka, dass Sie beide da...
Wer das ist. Ja. Aber ich finde es toll, dass wir überhaupt mit 70 und über 70 Jahren sowas wieder erleben können. Denn ich habe noch
Frau Jutzenka, ich unterbreche Sie mal in Ihrer Begeisterung. Wie gesagt, schön, dass Sie uns angerufen haben, auch dass Sie noch mal selbst gesagt haben, es lohnt sich noch mal nachzufragen und vielleicht auch noch mal an anderer Stelle zu fragen. Zwei Stichworte sind jetzt in Ihrer Antwort für mich wichtig. Das eine können wir gleich an dieser Stelle beantworten, die Kosten. Wir konnten uns dies oder das nicht leisten, haben wir eben gehört von der Hörerin. Was kosten denn eigentlich Hörgeräte und was davon zahlt die Krankenkasse, Herr Matthies?
Ja, da hat sich in der letzten Zeit eine Menge getan. Die gesetzlichen Krankenkassen zahlen heute einen wesentlich höheren Festbetrag als vor 2 Jahren. Der Festbetrag ist erhöht worden, liegt etwa jetzt bei den RVO-Krankenkassen bei 685 Euro. Damit bekommen Sie heute ein optimales Gerät, wo Sie optimal mit hören können. Die Features sind natürlich, die es noch zusätzlich zu erwerben gibt, wie Bluetooth und andere technische Dinge, die man aber nicht unbedingt braucht, wenn man nicht mit Bluetooth, mit einem Handy oder anderen Dingen kommunizieren will. Sie bekommen also optimale Hörgeräte mit 4 Kanälen und 2 Mikrofonen und Störschallunterdrückung für diese 685 Euro pro Ohr. Das zahlt die Krankenkasse, davon muss der Patient bzw. der Versicherte lediglich 10 Euro Rezeptgebühr bezahlen.
Aus ärztlicher Sicht kann ich das, was die Hörerin gerade geschildert hat, nur wirklich absolut begrüßen und auch was Herr Matthies auf den Festbetrag hingewiesen hat. Insgesamt muss man aus Patienten- und aus HNO-ärztlicher Sicht sagen, die Hörgeräteversorgung ist neben diesem vergleichenden Anpassprozess, den man als Patient durchlaufen muss, total kompliziert. Man versteht nicht, was ein Festbetrag ist, was eine Zuzahlung ist, wie das dann auch in der Zukunft ist, warum man erst nach 5 Jahren wieder ein neues Hörgerät bekommen kann, etc. Das ist aus meiner Sicht ein viel zu komplizierter Vorgang. Auch, dass die Dame beschrieben hat, sie hat monatelang angepasst. Wichtig bei einer Hörgeräteanpassung aus meiner Erfahrung ist, dass man den Patienten gleich am Anfang aufklärt, dass es in aller Regel diese Traumvorstellung, ich habe wieder ein völlig normales, ideales Gehör, dass diese Traumvorstellung nicht zutrifft, dass man aber ermutigt wird, auch ohne Zuzahlung ein vernünftiges, gut funktionierendes, dauerhaft im täglichen Alltag integrierbares Hörgerät bekommt. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Botschaft, die diese Patientin gerade übermittelt hat.
Aber die Botschaft geht natürlich auch an die HNO-Ärzte und damit ihren Berufsstand,
absolut,
Frau Sinski,
ne?
Also
absolut,
an beide Seiten. Beide müssen ja da erklären.
Absolut. Das Werben für Hörgeräte auch zum Festbetrag ist für mich ein ganz wichtiger, sozusagen berufliches Anliegen, auch die Hals-Nasen-Ohrenärzte zu ermutigen und zu sagen, ermutigt eure Patienten frühzeitig, sich mit Hörgeräten zu beschäftigen, auch ohne große Zuzahlung in Aussicht stellen zu müssen. Es gibt eine hohe Qualität. Was mir ein großes Anliegen ist, auch an die Akustiker, Es wurde eben noch von, ich verstehe schlecht in Gruppen, dennoch, obwohl ich Hörgeräte habe. Da verstehe ich häufig nicht. Es gibt viele Zusatzgeräte, die man in solchen Gruppensituationen einsetzen kann, dass da zu wenig von den Akustikern und Hals-Nasen-Ohrenärzten für geworben wird, dass die Patienten auch damit in Kontakt kommen. Viele Hersteller bieten das auf einem niedrigpreisigen Niveau an. Ich denke, da besteht noch eine zusätzliche Chance, Menschen, die sich häufig in Gruppen bewegen wollen, zu ermutigen, ihre Hörgeräte entsprechend noch zu ergänzen.
Das war ja das, ich unterbreche Sie mal gerade, das war das, was Sie angedeutet haben, Herr Mattis. Es gibt da Möglichkeiten, das Hörgerät noch zu ergänzen. Jetzt haben wir ein Beispiel. Was ist das denn, was ich da nutzen kann, wenn ich viel in Gruppen bin und Schwierigkeiten habe mit meinem Hörgerät?
Also es kommt auf die Einstellung des Hörgerätes an und jeder Patient hat da oder jeder Kunde hat da andere Interessen. Und auf diese Interessen geht der Hörgerätakustiker ein und wird mit 2, 3 Programmen immer die Möglichkeit für den Kunden bieten, dass man das einstellen kann, dass man also umschalten kann. Ich kann das auch bei meinem Hörgerät, wenn ich also in einer Gruppe bin oder in einem Vortrag bin. Ich kann das optimal einstellen, so wie ich das gerne oder so wie ich das brauche. Und so muss also der Kunde dann bei seinem Hörgerätakustiker dieses, ich sage mal, das, was er möchte, sagen und muss es vortragen und dann wird der Akustiker darauf eingehen. Das ist die Aufgabe des Hörgeräteakustikers.
Zusatzgeräte
können Sie natürlich zusätzlich kaufen, wenn Sie zum Beispiel telefonieren wollen, dass Sie diese, ich sage mal, das optimaler durchaus gefiltert bekommen. Da gibt es, mir fällt jetzt kein Beispiel ein, aber es gibt da jede Menge Möglichkeiten.
Das Beispiel, was Frau Lisinski-Schiedert gerade angesprochen hat, also wenn ich in einer Gruppe, helfen Sie uns auch, Frau Lisinski-Schiedert, wenn man in einer Gruppe besser verstehen möchte, was kann man da mit seinem Hörgerät anstellen?
Ja, in Konferenzsituationen zum Beispiel kann ich in die Mitte des Tisches ein zusätzliches Mikrofon stellen, eine sogenannte Übertragungsanlage, oder wenn ich einen Stadtführer gerne verfolgen möchte, auch bei Windgeräuschen, dann trägt der Stadtführer ein Mikrofon und das wird drahtlos auf mein Hörgerät übertragen, obwohl ich mich abwende, nicht von seinen Lippen lese, sondern mir das Gebäude anschaue und nicht direkt neben ihm stehe.
Das klingt aber nach einer Menge Aufwand und nicht so praktikabel für den ganz normalen Alltag, wo man sagt, man trifft sich mit Freunden in der Kneipe.
Da kann man zum Beispiel ein Tischmikrofon nehmen. Wenn ich jetzt eine Doppelkopfrunde habe, dann kommt das Tischmikrofon auf die Mitte und dann spiele ich 3 Stunden Skat und Doppelkopf und ich habe da keine großen Probleme. Natürlich ist es keine Idealsituation, aber auf alle Fälle eine Situation, die ich mir idealer schaffe, als wenn ich kein Hörgerät trage.
Also ein bisschen tüfteln ist da.
Das sind die Features, die ich vorhin genannt habe, die, ich sage mal, wenn man also eine Bluetooth-Anbindung hat zum Beispiel, die braucht man dann, aber die gibt es auch schon bei den zuzahlungsfreien Geräten. Eine Bluetooth-Anbindung zum Beispiel, dass sie es heute übers Handy anbinden können. Ich habe Kunden, die haben ein iPhone, ich habe jetzt eine Marke gesagt, aber die legen das auf den Tisch, das wird zugeschaltet. Und dann haben die natürlich eine ideale Verständigung, weil es als Zusatzmikrofon genutzt wird. Das ist das, was ich mit Beratung meine. Man muss, ich sage mal, diesen Zusatz nutzen. Der gibt es eben Möglichkeit, die zu kaufen.
Ohne sich damit finanziell zu ruinieren, auch als Normalversicherter.
Genau. Ja. Genau.
Ich sage nochmal die Telefonnummer für Ihre Anrufe 08000 441777. Und wir haben wieder eine Anruferin aus Hamburg, Dagmar Volkmann. Schönen guten Abend.
Ja, guten Abend.
Ihre Frage.
Genau, ich habe Morbus Meniere. Das ist vielleicht bekannt, weiß ich nicht.
Nee, sicher nicht bekannt, aber wir haben eine Fachfrau dabei, die uns ganz schnell übersetzen kann. Frau Lisinski-Schiedert, was ist das für eine Krankheit?
Eine spezielle Erkrankung des Innenohres, betrifft häufig die tiefen Frequenzen, wenn es die Schwierigkeit betrifft, kann aber auch, und das ist viel häufiger, zusätzlich mit anfallsartigem, wirklich vernichtendem Drehschwindel einhergehen.
Soweit die Erklärung, Frau Volkmann. Jetzt zu Ihnen und Ihrer Frage.
Also ist so bei mir. Meine Höreinschränkung ist sehr unterschiedlich. Sie kann also am Tag extrem schwanken. Im Moment ist sie stabil, also relativ brauchbar, sage ich mal. Natürlich nicht so gut wie früher. Ich habe 2 Hörgeräte, weil wohl, sagte die Medizinische Hochschule Hannover, beide Ohren betroffen sind. Und ich, also im Extremfall würde ich gehörlos werden, also wenn das weiter so geht. Ich habe auch Drehschwindelattacken. In übelster Sorte mit Übergeben und allem, was so dazugehört. Und die Schwankungen, wie ist das? Ich habe 2 recht gute Hörgeräte, weil ich gleichzeitig blind bin. Reichten mir ehrlich gesagt die billigen Hörgeräte nicht aus und auch wegen des Morbus Meniere nicht. Die konnten die Frequenzen nicht so gut verstärken, wie ich das brauchte.
Und Sie möchten jetzt die Schwankungen ausgleichen?
Genau. Und ich weiß nicht, ob das irgendwie geht. Also durch laut und leise mache ich es schon. Aber eben wenn die Frequenzbereiche ändern sich dann auch von Zeit zu Zeit oder manchmal dauert das eine Stunde, dann ändert sich plötzlich wieder irgendwas im Frequenzbereich. Das merke ich dann auch.
Vielen Dank, Frau Volkmann, für Ihre Frage. Schwankungen ausgleichen. Herr Mattis, ich gebe die Frage
an Sie. Also hier ist das natürlich dann ideal, wenn das Hörgerät mehrere Programme hat und man kann vorbeugend verschiedene Programme programmieren, die laut und leiser sind. Eine Fernbedienung wäre hier auch, ich sage mal, optimal, um das selbst auszugleichen. Ist natürlich sehr schwierig und ich sage mal, man muss dann mit der Technik dann auch zurechtkommen. Hier ist es dann wirklich vonnöten, ein Hörgerät zu haben, was vielleicht 3-4 Programme hat, wo man einfach auf diese Zustände sich vorbereiten kann und die einprogrammieren kann.
Medizinisch kann man vielleicht noch ergänzen, wenn der Morbus Meniere tatsächlich nachgewiesen ist, dann kann man versuchen, die Ursache zu kompensieren. Morbus Meniere bedeutet ein plötzliches Überangebot an Flüssigkeit im Innenohr, das ist die Arbeitshypothese. Und was man dann anbieten könnte, mit der Patientin besprechen könnte, ist, den Knochen um das Innenohr herum wegzubohren, im Innenohr mehr Platz zu lassen. Dann kann dieses Flüssigkeitsungleichgewicht, dieses Mehrangebot dort vorhanden sein, aber ohne eine Symptomatik, sprich eine anfallsartige Hörminderung auszulösen. Das wäre auch zusätzlich zu der Hörgeräteversorgung noch zu überlegen.
Also nochmal nachfragen an beiden Stellen. Ja, wir haben noch einen Hörer oder Hörerin in der Leitung. Einen Hörer, Jens Kulata, lese ich gerade aus Bremen. Schönen guten Abend, Herr Kulata.
Guten Abend. Ich habe die ganze Sendung nicht mitgekriegt.
Macht nichts, Sie dürfen Ihre Frage auch so stellen.
Ich wollte noch mal ganz kurz einen Einwurf machen. Ich habe jahrelang einen therapieresistenten als Tinnitus gehabt. Und dann wurde mir von meinem Ohrenarzt Neuser verschrieben. Und die habe ich ein Jahr getragen und seitdem habe ich keinen Tinnitus mehr. Ist weg.
Neuser, was meinen
Sie? Neuser, die sehen von außen aus wie Hörgeräte und erzeugen ein Rauschen. Und dieses Rauschen, da wird der Verstand sozusagen auf das Rauschen gelenkt, sodass man sich nicht mehr so auf diesen Tinnitus konzentriert. Und der Plan ist eben, dass man dann irgendwann auch das Rauschen nicht mehr hört und beides los ist. Und so war das bei mir auch.
Also ein Tipp von Ihnen an die anderen.
Genau, das war es schon. Schönen Abend.
Prima, ganz herzlichen Dank, Herr Kulata.
Danke, tschüss.
Wir haben noch weitere Fragen auch von Hörern, die uns geschrieben haben. Und zwar, ich hatte Annegret Tölke aus Schneverding eben schon mal erwähnt, sie fragt unter anderem auch, und das denke ich mal, werden sicherlich viele sich überlegen, wenn ich jetzt ein Hörgerät trage, lässt dann mein Gehör nicht noch weiter nach, weil es ja dauernd die technische Unterstützung hat. Herr Mattis.
Also da kann ich ganz klar sagen, nein, in der Regel nicht. In der Regel heißt natürlich, es kann mal passieren, aber ich habe eigentlich in meiner beruflichen Praxis fast nur Fälle, wo das nicht passiert ist. Medizinisch ist das natürlich möglich, dass man ein Ohr sich total verschlechtert, aber nicht durch das Hören und nur durch das Tragen von Hörgeräten.
Argument jetzt von der Hörerin ist, nein, das Ohr, wenn ich dann die Hörhilfe habe, wird ja nicht mehr so stark gefordert.
Das stimmt nicht, weil sie ja nur das Gehör verbessern. Sie verbessern das Gehör und es bringen es wieder auf einen Normalstand, auf ein normales Hören. Und ich sage mal, das Hörzentrum im Gehirn wird sich an, wenn das Gerät optimal angepasst ist und natürlich nicht zu laut ist, das ist ganz klar, dann wird es dann nicht passieren, dass es medizinisch sich verschlechtert. Es gibt Fälle, wo das natürlich passiert, aber nicht durch die Hörgeräte, sondern wird dann also praktisch sich medizinisch verändern. Nein, medizinisch ist falsch. Es wird sich verändern, dass das Gehirn weggehen kann. Das kann passieren, dass das Innenohr irgendwann aufhört, nicht mehr richtig mitzuarbeiten.
Das hat mit der Hörgeräteversorgung überhaupt nichts zu tun. Das ist eine ganz einfache ursächliche Erklärung. Das Hören hat keinen Muskel und hat kein Gelenk. Das heißt, wenn ich ein Gelenk wochenlang nicht bewege, dann ist es steif. Wenn ich einen Muskel nicht bewege, nicht trainiere, dann erschlafft er, dann lässt er nach an Kraft. Und das gibt es im Ohr nicht. Das heißt, ich kann das Ohr auch nicht trainieren. Ich kann jetzt nicht trainieren im Sinne von, ich trainiere jetzt diese Haarzellen im Innenohr oder die Gehörkörperchen und dann funktionieren die wieder. Das gibt es nicht. Insofern kann ich auch ein Ohr nicht unter- oder überfordern, indem ich das Hörgerät absetze und sage, jetzt höre ich erstmal wieder ohne Hörgerät, dann funktionieren die Zellen wieder. Nein, es gilt das Gegenteil. Sobald die Zellen nicht mehr gut funktionieren, ich sie medikamentös nicht wieder komplett auf die alte, gute Funktion zurücktreibe, muss ich frühzeitig mich weiterhin mit der Lautstärke, mit der ich mich als Normalhörende auch auseinandersetze, indem ich ein Hörgerät frühzeitig einsetze, um mein Gehirn nicht an die Stille zu gewöhnen.
Mhm. Da kommen wir gleich auch nochmal drauf in einem anderen Zusammenhang. Ich sage rasch nochmal die Telefonnummer für unsere Schlussphase 08000441777 für alle, die noch eine Frage stellen wollen, denn wir neigen uns ja schon fast dem Ende der Sendung. Mit dem sich gewöhnen an Ruhephasen, was mir ganz wichtig ist, nochmal anzusprechen, es gibt ja viele Menschen, Herr Mattis hat da schon ganz früh angedeutet, die sich eher scheuen, ein Hörgerät zu beantragen bzw. überhaupt erst zum HNO-Arzt zu gehen. Herr Mattis, Sie sagen, Männer tun sich schwerer als Frauen. Jetzt hatten wir relativ viele männliche Anrufer heute Abend hier und auch Männer, die uns geschrieben haben. Das belegt ja eigentlich, dass da doch eine große Sensibilität ist, oder?
Also ich sage immer, der Leidensdruck ist etwa 8 Jahre und das finde ich ist einfach viel zu lang. Ich kann einfach nur empfehlen, ob Männlein oder Frau, Sie sollten frühzeitig zum Hörtest gehen, da gibt es viele Möglichkeiten. Alle Hörgeräteakustiker in Deutschland bieten diesen kostenlosen Hörtest an. Ab und zu stehen in den Städten auch mal von der Fördergemeinschaft Gutes Hören die Hörbusse, die Ihnen die Möglichkeit geben, einen Hörtest zu machen. Wenn man dann nicht zum Akustiker gehen will, diese Möglichkeiten gibt es, ich sage mal, in ganz Deutschland. Ich kann einfach nur empfehlen, nehmen Sie diese Möglichkeit an, lassen Sie Ihren Hörstatus feststellen. Dann weiß man nach 2 Jahren, wenn man ihn wiederholt, zum Beispiel, ob sich dieser Hörstatus verändert hat.
Genau. Und eben hatten wir die beiden Hörer, die sagen, wir mit über 70 haben jetzt nochmal mit dem Hörgerät wirklich unser Hörvermögen richtig bekommen, können das Leben wieder in vollen Zügen genießen. Gerade bei älteren Menschen, sie sagen, es lohnt sich wirklich bis ins hohe Alter, auch zum HNO-Arzt zu gehen und noch ein Hörgerät zu bekommen. Es ist nicht, man ist nicht irgendwann zu alt, Herr Mattis.
Nein, ganz bestimmt nicht. Meine Mutter ist 95 Jahre alt und trägt seit 20 Jahren Hörgeräte. Meine Schwiegermutter ist 93 Jahre alt und trägt seit 10 Jahren Hörgeräte. Und ich kann mich mit denen normal und vernünftig unterhalten. Ich habe zumindest das Gefühl, sie nehmen noch Anteil am Leben. Wenn Sie die Hörgeräte rausnehmen, hören Sie beide nichts mehr. Und so könnte ich mit vielen Patienten das beweisen oder vielen Kunden, die bei uns im Betrieb sind, könnte ich Ihnen dieses Beispiel belegen.
Das ist ein gegenseitiges Problem ja auch. Wir implantieren ja auch Hörsysteme und da gibt es für uns auch keine obere Altersgrenze, weil wir auch mit der Unterstützung der Kommunikationsfähigkeit, Hörminderung führt immer zu einem sozialen Rückzug, weil ich nicht kommuniziere, weil ich mich mit Inhalten nicht auseinandersetze, weil ich mit Menschen nicht rede. Und das führt eventuell sogar im Alter zu einer Veränderung. Man spricht oder diskutiert, ob Schwierigkeit nicht schneller ein Demenzprozess voranbringt, negativ voranbringt. Insofern jedes Lebensalter, gerade das Seniorenlebensalter, sollte sich immer optimal mit Hörsystemen ausstatten.
Es gibt Fachleute, die sogar sagen, nicht versorgte Altersschwerhörigkeit sei der Hauptrisikofaktor für Altersdemenz und Altersdepression.
Eine Hypothese, die wissenschaftlich nicht belegt ist, aber an der viele arbeiten, diese hoffentlich zu widerlegen, aber ganz abzuweisen kann man das sicherlich nicht.
Typische Merkmale, wenn man jetzt im Freundeskreis denkt, Mensch, der oder die sollte mal so einen Hörtest machen. Fernsehen laut drehen hatten wir vorhin. Das ist noch so typisch.
Wenn die dann antworten, Mensch, nuschel doch nicht so. Oder sie setzen sich in der Ecke und isolieren sich und nehmen am Gespräch nicht mehr teil. Das sind so besondere Anzeichen dafür, diesen Menschen einen Hörtest angedeihen zu lassen. Und unter Umständen, dann denen mit einem Hörsystem helfen zu können.
Oder was ich gelesen habe, wenn auf Fragen Antworten kommen, die gar nicht zur Frage passen, oder wenn Fragen gehäuft nur noch mit Ja beantwortet werden, all das sind so.
Das kann dann haben die schon Erfahrung gemacht, dass es ihnen peinlich gewesen ist. Das ist das, was wir eben auch beide angesprochen haben. Das führt dann zu jemandem, der sensibel ist, auch nur zu einer Isolierung. Oder die Menschen sagen, nee, ich gehe da nicht mehr hin, wo viele Leute sind, da reden so viele durcheinander, das kann ich nicht mehr hören. Das ist einfach entscheidend wichtig, dass diese Zeichen angenommen werden, auch unter Freunden, wenn man das sieht, hört, unter Mann und Frau, dass man hier sagt, nun komm, nun lass uns das doch mal machen. Lass uns doch wenigstens mal einen solchen Test machen. Den können Sie beim Hörgerätakustiker machen, den können Sie beim Hals-Nasen-Ohrenarzt machen. Wenn es dann nachher soweit ist, dass es in Frage kommt, dann kommt sowieso der normale Weg in Gang, Verordnung eines Hörgerätes. Und dann haben Sie mit Sicherheit auch die Chance, das über die Krankenkasse abzurechnen.
Aber vielleicht kann ich da noch mal ganz kurz einwenden.
Ganz kurz.
Wenn der Patient sagt, ich habe das schon gar nicht mehr richtig verstanden, ist es fast für mich schon eine mittelgradige Schwierigkeit. Noch ein Stückchen früher, wenn ich viel Lippen lesen muss, um zu verstehen, dann ist schon der Zeitpunkt gekommen.
Raus aus der Tabuzone, das wäre dann das Stichwort. Also drüber reden und sich nicht schämen. Brillen sind ein schickes Modeaccessoire, schreibt Christoph Leitner aus Bagdeheit und sagt, warum ist das nicht bei Hörgeräten auch so? Die Hörgeräteakustiker, die werben immer damit, dass die Hörgeräte so unauffällig sind. Damit unterstützen sie seiner Einschätzung nach ja eigentlich noch, dass man sich nicht traut zu sagen, ich trage aber eins. Also müssen alle dazu beitragen, dass wir mehr drüber reden. Das haben wir heute Abend getan mit Professorin Anke Lisinski-Schiedert, ärztliche Leiterin des Hörzentrums Hannover, und mit Jürgen Matthes aus Nienburg. Er ist selbst Hörgeräteakustiker und auch Vizepräsident der Bundesinnung seines Berufsstandes. Danke Ihnen beiden, danke Ihnen für Ihre Fragen. Mein Name ist Ulrike Heckmann und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.